mal hoch. Wir haben heute ein schweres Thema und ich habe eine Menge dazu zu sagen. Es wird heute ein bisschen länger gehen, bereitet euch seelisch darauf vor und ich hoffe, dass es kurzweilig genug ist, dass ihr folgen könnt und mitgehen könnt. Es geht heute nämlich um nicht weniger und nicht mehr als die große Frage zum Umgang mit Schuld. Ja, ist ja Kleinigkeit, das haben wir ja gleich in 5 Minuten abgearbeitet. Und heute machen wir zu diesem Thema Teil 1. Ja, wir gucken uns an, was im Ersten Testament zum Umgang mit Schuld gesagt wird. Und nächsten Sonntag geht es dann weiter mit Teil 2, wo es schwerpunktmäßig um die Sicht im Zweiten Testament geht. Und wir steigen ein. Wenn wir mal an die Zeit im Garten Eden zurückdenken, dann ist eine Sache kennzeichnend. Es gab am Anfang keine Schuld. Es gab keine Fehler. Gott hat die Erde geschaffen mit allem drum und dran und dann sah er sich das am 6. Tage an, als alles fertig war und dann steht da in der 1. Mose 1,31 und siehe, es war sehr gut. So wie Gott die Erde geschaffen hatte, war alles sehr gut, perfekt. Keine Fehler, keine Ungereimtheiten, keine Schlampereien, keine Abkürzungen, alles einfach gut, perfekt. Adam und Eva in engem Kontakt mit Gott, er sprach mit ihnen, geht mit ihnen spazieren und er gibt ihnen einen Auftrag, nämlich diesen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Dieser Herrschaftsauftrag beinhaltete, die Tiere zu benennen, aber dabei konnte der Mensch auch nichts falsch machen. Im 1. Mose 2, Vers 19 steht, denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Ja, also was immer sich der Mensch ausdachte, welchen Namen das Tier haben soll, ist alles richtig. Alles noch im Plan. Aber im 1. Mose 2, Vers 16 steht dann Folgendes. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Da fängt es an, schwierig werden zu können. Denn mit diesem Gebot gibt es die Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Die Perfektion könnte zerstört werden und man könnte schuldig werden. Und die Konsequenz davon ist ganz klar beschrieben. Ja, wenn du vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, dann wirst du sterben. Nun, ihr wisst alle, wie die Geschichte weitergeht. Aber sind Adam und Eva gestorben, als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten? Nein, sie sind nicht sofort tot umgefallen. Widerspricht sich Gott hier also? Wohl kaum. Ich glaube, dass mit dem Tod, den Gott hier als Konsequenz nennt, die Trennung von Gott gemeint ist. Es ist ein geistlicher Tod. Wenn du etwas tust, was gegen Gottes Gebote verstößt, dann kannst du keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben, weil Gott nur gut ist. Wenn wir uns das genau angucken, dann ist es aber nicht einmal so, dass die Schuld uns sofort an einen Ort bringt, an dem Gott uns nicht mehr erreichen kann. Über die Zeit direkt nach dem Sündenfall lesen wir im 1. Mose 3, Abvers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er, Adam, sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Der Mensch schämt sich und entfernt sich von Gott, versteckt sich. Gott selbst aber geht nicht weg. Gott geht dem Menschen hinterher, sagt, wo bist du? Da gibt's immer noch eine Chance auf Gemeinschaft mit Gott. Es gäbe eine Möglichkeit, die Schuld loszuwerden und wieder mit Gott im Reinen zu sein. Wie die genau ausgesehen hätte, das wissen wir nicht. Aber es muss sie gegeben haben, sonst hätte Gott den Menschen nicht gesucht. Wichtig wäre wahrscheinlich gewesen, dass sich der Mensch zu seiner Schuld bekennt, dass er Reue zeigt. Aber das tut er nicht, sondern er macht andere dafür verantwortlich. Die Schlange, die Frau, sogar Gott. Ja, denn Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Ja, also ich bin ja unschuldig. Hätten Adam und Eva doch einfach nur zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Hätten sie einfach nur bekannt, was sie getan haben, wie anders wäre die Geschichte wohl verlaufen? Denn Gott sucht sie ja, fragt, Adam, wo bist du? Da ist Gottes ausgestreckte Hand für eine Wiederherstellung. Ja, die Beziehung soll wieder stattfinden. Von seiner Seite ist die Beziehung noch nicht abgebrochen. Aber die Menschen, weil sie sich so schämen, können die Hand nicht ergreifen und reiten sich immer tiefer in den Sumpf. Die Konsequenz lesen wir im 3. Kapitel des 1. Buchs Mose. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung ab Vers 14. Da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Kriech auf den Bauch und schlucke Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Das sind die Konsequenzen oder auch die Strafe für die Schlange. Die Konsequenzen für die Frau sind folgende. Zur Frau sagte er, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Bevor die Menschen schuldig wurden, gab es keinen Ehestreit, keine Konflikte und keine Hierarchie zwischen Mann und Frau. Durch den Sündenfall erst verändert sich alles zum Schlechten. So, und der Mann kriegt natürlich auch eine Strafe. Zu Adam sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht, um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dir wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Gott sagt Adam, dass er mit seiner Tat das ewige Leben verwirkt hat. Er wird wieder zu Staub. Kurz, er muss sterben. Und die ultimative Strafe an der Stelle ist, dass der Mensch nicht mehr im Garten Eden leben darf und auch nicht mehr dahin zurückkehren kann. Er kann nicht zurück in den Zustand, in dem er keine Fehler begeht, sondern wird nun damit leben müssen, dass er immer wieder schuldig werden kann und werden wird. Es ist uns unmöglich, ohne Schuld zu leben. Das wusste Gott von Anfang an. Er hat deshalb von Anfang an eine Möglichkeit gegeben, wie wir Schuld wieder loswerden. Entwicklungspsychologisch betrachtet passiert diese Geschichte ja immer wieder so. Ich bin der festen Ansicht, dass kein Baby in irgendeiner Weise böse oder schuldig sein kann. Wenn wir zur Welt kommen, sind wir, was dieses Thema angeht, perfekt. Wir können nicht böse sein. Aber wir haben das Potenzial in uns, böse zu werden. Jedes Kind, das sich normal entwickelt, lernt mit 3 oder 4 oder 5 Jahren den Unterschied zwischen Gut und Böse, lernt zu lügen, lernt sich zu verstecken, andere zu beschuldigen, andere zu betrügen und so weiter. Das ist unausweichlich und dann können wir eben nie mehr in diesen Zustand des kleinen Babys zurück, das komplett unschuldig und schuldlos ist. Es gibt also kein Zurück, wenn wir die Erkenntnis von Gut und Böse erst einmal haben. Und wenn wir es einmal erkannt haben, dann wissen wir es immer und dann gibt es immer wieder Gelegenheiten, wo wir uns für das Falsche oder das Richtige entscheiden können. Niemand schafft es, sein ganzes Leben lang keine Schuld auf sich zu laden. Nur Jesus hat das geschafft. Und so wie wir das allererste Mal sündigen, sind wir von Gott getrennt, rausgeworfen aus dem Paradies. Für Gott geistlich tot. Wir können keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Eigentlich. Aber guckt euch mal an, wie liebevoll Gott ist. Im 1. Mose 3, Vers 21, nachdem die Schlange, die Frau und der Mann bestraft wurden, aber noch bevor sie aus dem Garten Eden verbannt werden, steht da, dann bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell und sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, er erkennt Gut und Böse. Er schickt sie nicht nackt in die Wüste mit ihrer Scham, sondern Gott bekleidet die Menschen. Ich finde das total zärtlich und fürsorglich. Ja, nicht der Mensch muss seine Scham bedecken, sondern Gott gibt ihnen ein Fell und bedeckt ihre Scham. Ich finde das großartig. Trotzdem kommen wir an der Tatsache nicht vorbei, dass Gott die Menschen an dieser Stelle bestraft. Er konnte die Sünde nicht ohne Konsequenzen lassen, weil der Mensch keine Einsicht zeigte. Also musste eine Strafe kommen, die deutlich macht, dein Verhalten ist nicht in Ordnung. Es ist nicht okay, gegen Gottes Gebote zu handeln, und es ist schon gar nicht okay, die Schuld dafür auf andere zu schieben. Gott peitscht die Menschen nicht aus, sie fallen nicht auf der Stelle tot um, aber sie müssen nun grundsätzlich sterben und haben es im Leben viel schwerer als vorher. Und sie können immer wieder Fehler machen. Was tun? Wie gehe ich als Mensch damit um, wenn ich Fehler mache, wenn ich schuldig werde? Die meisten Sachen kann man nicht einfach ungeschehen machen. Wenn ich jemanden verletzt habe, bleibt da eine seelische Narbe, mit Pech eine seelische Behinderung. Wenn ich Gerüchte verbreitet habe, wenn ich schlecht über jemanden gesprochen habe, das kriege ich doch nie wieder eingefangen. Wenn ich Vertrauen missbraucht habe, kriege ich es vielleicht nie wieder zurück. Wenn ich etwas vergessen habe oder jemanden versetzt habe, kann ich das nicht rückgängig machen. Ich kann ja die Zeit nicht zurückdrehen und mit dem Wissen von heute die Fehler von gestern nicht mehr machen. Es geht nicht. Wenn ich jemanden getötet habe, sei es auch aus Versehen bei einem Unfall, wird er nicht wieder lebendig. Was tun? Ich kann mich entschuldigen. Aber halt, das geht gar nicht. Ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann mir meine Schuld nicht selber nehmen. Wenn das so einfach wäre, ja, dann nehme ich mir selbst meine Schuld weg, alles wieder gut. Nein, der andere kann mich entschuldigen, indem er mir sagt, dass er mir die Schuld nicht zurechnet. Ich kann also um Entschuldigung bitten, dass jemand anders meine Schuld wieder wegnimmt. Aber ich selbst kann mich nicht entschuldigen. Aber was, wenn diese Möglichkeit nicht besteht, weil ich den anderen nicht mehr treffe oder wenn er sagt, nö, ich nehme dir die Schuld nicht ab. Ja, werde ich sie dann nie mehr los? Die gute Nachricht ist, dass Gott wirklich sehr geduldig und langmütig ist und dass er uns so unendlich liebt, dass er alles dafür tut, dass wir unsere Schuld wieder loswerden und Beziehung mit ihm leben können. Ich will euch noch ein Beispiel dafür geben. Das nächste Kapitel im 1. Mose erzählt die Geschichte von Kain und Abel, und die kennt ihr auch alle, aber ich lese sie trotzdem nochmal. Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben, Jahwe. Danach bekam sie seinen Bruder, Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Doch Kain sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da sagte Jahwe zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Der entgegnete, ich weiß nicht, bin ich etwa sein Aufpasser? Was hast du getan? Erwiderte Gott. Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, denn du hast ihn mit dem Blut deines Bruders getränkt. Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Als ruheloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. Da sagte Kain zu Jahwe, diese Strafe ist zu schwer für mich. Ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren und jeder, der mich findet, kann mich erschlagen. Nein, erwiderte Jahwe. Ich ordne an, wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. So verließ Kain die Nähe Jahwes und siedelte sich östlich von Eden an, im Land der Heimatlosigkeit, in Not. Was mir hier wichtig ist, ist Folgendes. Immer wieder lesen wir in der Bibel, egal ob im Ersten oder im Zweiten Testament, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Der Lohn oder die Strafe oder die Konsequenz, alle diese Wörter kommen im Zusammenhang mit Sünde vor. Also die Folge von Sünde ist der Tod. Da gibt es kein Vertun. Aber auch in dieser Geschichte, wo Kain seinen Bruder Abel sogar ermordet, also ihm mit Vorsatz das Leben nimmt, nicht aus Versehen, ja, in dieser Geschichte fällt sogar dieser böse Kain nach seiner Tat nicht tot um, sondern Gott spricht immer noch mit ihm. Also weder kommt es zu einem leiblichen Tod, noch kommt es zum sofortigen Beziehungsende mit Gott. Und das ist doch eigentlich unfassbar, oder? Kain hätte doch jetzt so weit entfernt sein müssen von Gott, dass keinerlei Beziehung mehr besteht. Aber nein, auch hier streckt Gott wieder seine Hand aus. So wie er zu Adam sagte, Adam, wo bist du? So sagt er jetzt zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Und so wie Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. So sagt Kain jetzt, weiß ich doch nicht, bin ich etwa sein Aufpasser? Ja? Wieder keinerlei Eingeständnis von Schuld. Aber Gott weiß natürlich, was passiert ist. Fällt Kain tot um? Nein. Bricht Gott sofort die Beziehung mit ihm ab? Nein. Er straft Kain, weil keine Schuldeinsicht vorhanden ist. Aber als Kain sagt, dass die Strafe zu schwer ist, gibt er ihm ein Zeichen auf die Stirn, um ihn vor genau dem zu schützen, was eigentlich der Lohn der Sünde wäre, nämlich der Tod. Ja, aber genau das soll nicht passieren. Sie sollen ihn nicht umbringen. Kain muss schlussendlich im Land der Heimatlosigkeit leben, das heißt getrennt von Gott. Aber damit hört die Geschichte Gottes mit den Menschen ja nicht auf. Auch wenn es nach einer Weile zur Sintflut kommt, weil so viele Menschen so böse waren, gab es aber doch auch einen Noah, der, wie es in der Bibel heißt, gerecht war. Im 1. Mose 6, Vers 9 steht, Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts Tadelnswertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott. Im 1. Testament ist mit einem Gerechten ein Mensch gemeint, der mit Gott und Menschen im richtigen Verhältnis lebt und sich nach Gottes Geboten richtet. Er steht im Gegensatz zu den Gottlosen, die sich an Gott und Menschen schuldig machen. Es ist also nicht so, dass es nach Kains Tat für die Menschen nicht mehr möglich war, mit Gott in Beziehung zu treten und sogar gut vor Gott dazustehen, denn Noah zeigt, dass es möglich war. Trotzdem gab es diese sehr große Sünde und sehr viel und deshalb hat Gott eben fast alles in der Sintflut vernichtet. Wir springen jetzt mal ein paar Generationen und gucken uns an, was Gott dem Volk Israel gesagt hat, wie mit Schuld umzugehen ist. Dazu lese ich aus 3. Mose 16 ab Vers 2 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Sprach der Herr zu Mose, sag deinem Bruder Aaron, dass er nur zu festgesetzten Zeiten das Allerheiligste im heiligen Zelt betreten und sich dort vor die Deckplatte der Bundeslade stellen darf. Hält er sich nicht daran, muss er sterben. Denn ich, der Herr, erscheine in einer Wolke über der Deckplatte. Aaron darf nur ins Allerheiligste gehen, wenn er sich genau an folgende Anweisungen hält. Er soll einen jungen Stier für das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer darbringen. Vorher wäscht er sich und zieht die heiligen Priesterkleider an. Das Gewand, die Hose, den Gürtel und den Turban, alles aus Leinen. Die Israeliten sollen ihm zwei Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer geben. Erst bringt er den jungen Stier als Sündopfer für sich selbst und für seine Familie dar. Dann führt er die beiden Ziegenböcke in den Eingang des heiligen Zeltes in meine Gegenwart. Durch das Los wird entschieden, welcher der beiden für mich den Herrn und welcher für Asasel bestimmt ist. Den Ziegenbock, der mir gehört, bringt Aaron als Sündopfer dar. Der andere Bock, der durch das Los dem Asasel zugefallen ist, wird zum Heiligtum gebracht. Von dort aus soll er in die Wüste zu Asasel geschickt werden, damit das Volk mit mir versöhnt wird. Kurzer Einschub, wer oder was ist Asasel? Ja, Asasel könnte ein Eigenname für eine teuflische Macht sein, sodass die Sünden symbolisch zu ihrem eigentlichen Urheber zurückgeschickt werden. Und das altgriechische Erste Testament deutet den Begriff aber auch als den Ziegenbock der Vertreibung. Und dieser Begriff kommt nur einmal an dieser Stelle so vor. Und andere meinen aber, es sei ein abstrakter Begriff so und bedeutet sowas wie völlige Beseitigung. Also ein Bock für den Herrn und einer, der für Asasel ist. Zuvor muss aber Aaron den jungen Stier als Sündopfer darbringen, damit er und seine Familie von aller Schuld befreit werden. Ich lasse ein paar Verse weg. Dann schlachtet er den Ziegenbock für das Sündopfer des Volkes, bringt das Blut ins Allerheiligste und sprengt es auf die Deckplatte und davor auf den Boden, wie er es mit dem Blut des jungen Stieres getan hat. Kein Mensch darf sich im heiligen Zelt aufhalten, wenn Aaron hineingeht, um sich und seine Familie und die ganze Gemeinschaft der Israeliten mit mir, dem Herrn, zu versöhnen. Wenn Aaron das Allerheiligste und das Heiligtum sowie den Altar gereinigt hat, holt er den zweiten Ziegenbock, legt die Hände auf seinen Kopf und bekennt alle Vergehen und alle Schuld des Volkes. So lädt er die Sünden der Israeliten auf den Kopf des Ziegenbocks und lässt ihn durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, in die Wüste treiben. Der Ziegenbock trägt alle Schuld mit sich hinaus in die Wüste. So wird ganz Israel wieder mit mir, dem Herrn, versöhnt. Diese Ordnung soll bei euch für alle Zeiten gelten. Einmal im Jahr sollen alle Israeliten von ihren Sünden befreit werden. Ein ziemlich kompliziertes und komplexes Ritual. Und ich habe noch einige Verse ausgelassen mit Brandopfern und Reinigungsvorschriften und. Ja? Aber mit diesem Ritual konnte das ganze Volk seine Schuld wieder loswerden. Die Schuld wurde sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Die Sünden wurden diesem Ziegenbock regelrecht aufgedrückt. Also der Hohepriester hat wirklich sich so richtig draufgelehnt und hat ihm alle Schuld, die das Volk Israel begangen hatte, aufgeladen und aufgedrückt. Und dann wird dieser Ziegenbock in die Wüste getrieben, wo er sterben wird. Und mit ihm sterben die Sünden des Volkes und das Volk Israel war die Schuld los. Soweit zu der Art, wie man Schuld vor Gott im Ersten Testament wieder los wurde. Dann gibt es ja noch zwischenmenschliche Schuld und die soll so weit möglich wieder gut gemacht werden. Dazu steht so einiges zum Beispiel im zweiten Buch Mose im 21. Kapitel. Da geht es sehr detailliert um Strafen und Wiedergutmachung zu den unterschiedlichsten Vergehen. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine ganz spannende und jetzt für mich vollkommen logische, aber neue Auslegung des Verses 24 gelesen. Rabbi Dr. Walter Rothschild sagt, dass wir Christen es ganz falsch verstehen, wenn wir denken, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn bedeutet, dass wir mit gleicher Münze heimzahlen sollen. Wenn ihr den Vers im Kontext lest, im 2. Mose 21, dann wird vollkommen klar, dass es um Wiedergutmachung geht. Und ich lese es euch vor, da steht ab Vers 22, wenn Männer sich prügeln und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass sie eine Frühgeburt hat, aber sonst kein ernstlicher Schaden entstanden ist, dann muss der Schuldige eine Geldstrafe bezahlen. Die Höhe wird vom Ehemann der betreffenden Frau bestimmt und nach gerichtlicher Bestätigung bezahlt. Ist aber ein weiterer Schaden entstanden, dann muss gegeben werden, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Wenn jemand seinem Sklaven ein Auge oder einen Zahn ausschlägt, muss er ihn als Entschädigung dafür freilassen. Dasselbe gilt bei einer Sklavin. Interessant, oder? Es geht also nicht um Rache, um ich zahl's dir mit gleicher Münze heim, sondern es geht um Wiedergutmachung. Ja, jedes Auge, was ich dir genommen habe, muss ich dir wiedergutmachen und vielleicht noch ein bisschen obendrauf. Ich hoffe, ihr könnt noch ein kleines bisschen, ich habe noch eine Sache, die ich mit euch besprechen will. Und zwar komme ich noch mal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass Gott vielleicht anders damit umgeht, wenn die Menschen Reue zeigen, wenn sie Schuldeinsicht haben. Ja, das war eben bei Adam und bei Kain nicht der Fall. Aber ich will mit euch eine Geschichte teilen, wo es der Fall war. Es geht um König David, der eine Frau begehrt, die bereits verheiratet ist. Also schickt er ihren Mann in den Krieg, sodass er dabei umkommt, und dann nimmt er sich die Frau. Das gefällt Gott nicht, und so schickt er Nathan zu David, der ihm folgende Geschichte erzählt. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nur ein einziges kleines Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es auf. Es wurde zusammen mit seinen Kindern bei ihm groß. Er aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher. Also das Lamm. Das Lamm aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, doch der brachte es nicht übers Herz, eins von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann und sagte zu Nathan: So wahr Jahwe lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Außerdem muss er das Lamm vierfach ersetzen. Das ist die Strafe dafür, dass er diese Untat beging und kein Mitleid hatte. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß gelegt. Ich habe dich zum König über Israel und Juda gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch dies und das dazugegeben. Warum hast du das Wort Jahwes verachtet und getan, was ihm missfällt? Du hast Uria, den Hethiter, mit dem Schwert erschlagen und dann hast du dir seine Frau genommen. Ihn selbst hast du ja durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Darum wird das Schwert auch von deiner Familie niemals weichen. Denn du hast mich verachtet und die Frau des Hethiters Uria zu deiner Frau gemacht. So spricht Jahwe: Aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Unter deinen Augen werde ich deine Frauen wegnehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tage mit ihnen schlafen wird. Denn du hast es im Verborgenen getan, aber ich werde es in aller Öffentlichkeit vor ganz Israel tun. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sagte zu ihm: So hat auch Jahwe deine Schuld weggenommen, dass du nicht sterben musst. Weil du aber den Feinden Jahwes durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Nathan erzählt David ein Gleichnis und David versteht gar nicht, dass es um ihn geht, aber er versteht, dass da ein Unrecht geschehen ist. Und als ihm klar wird, dass er dieses Unrecht begangen hat, sagt er sofort: Ich habe gegen Jahwe gesündigt. In diesem Satz steckt das ganze Ausmaß der Erkenntnis, dass er einen großen Fehler begangen hat. Nicht nur gegenüber Uriel und dessen Frau, sondern vor allem vor Gott. Und in dieser Erkenntnis ist große Reue und großes Bedauern. Und deshalb kann Nathan sagen: So hat auch Jahwe deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Wir wissen, dass Gott mit David war und dass er ihn liebte. Davids Tat hatte Konsequenzen, aber die Beziehung zu Gott wurde durch seine Reue wiederhergestellt. Gott hat ihm verziehen und ihn weiter gesegnet. Zusammengefasst: Grundsätzlich gilt, dass Schuld gesühnt und Schaden ausgeglichen werden muss. Gott bestraft Sünde mit dem Tod, der geistlich gemeint ist als Trennung von Gott. Es könnte sein, dass Gott nur mit Trennung von ihm straft, wenn wir keine Schuldeinsicht haben. Leider lieber ist es Gott, wenn er gnädig sein kann, weil wir bereuen. Er hält deshalb den Weg für die Gemeinschaft offen und bleibt in Beziehung, wenn wir bereuen. Im Ersten Testament konnte einmal im Jahr die Kollektivschuld des Volkes Israel auf den Sündenbock übertragen und in die Wüste geschickt werden. Wie es im Zweiten Testament weitergeht, das hören wir nächsten Sonntag.